Das war die kleine Zusammenfassung. Und jetzt geht's weiter im Jakobusbrief, und zwar in Jakobus 2, die Verse 1 bis 13. Die möchte ich euch vorlesen. Meine lieben Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt jemand vornehm gekleidet, ein Mann mit goldenen Ringen an seinen Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpten Kleidern herein. Wenn ihr nun dem mit den vornehmen Kleidern besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du da drüben stehen und setz dich hier zum Fußschemel auf den Boden. Messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zum Erbe seines Reiches bestimmt? Zum Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen gering geschätzt. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken, euch sogar vor Gericht schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen oder über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Denn wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vor dem Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gesetz verstößt, macht sich dem ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das ganze Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht, dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es keinen Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kennt. Doch wer barmherzig ist, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Ich weiß nicht, wie ihr den Text empfindet. Als ich den gelesen habe, fand ich ihn ziemlich schwierig und ziemlich hart. Ich möchte noch einmal kurz für Willi bitten, dass er die richtigen Worte findet. Vater, ich danke dir für die Bibel, für dein Wort, dass du zu uns sprichst durch sie. Und du siehst jetzt den Text, der für heute ansteht, und wie wir alle persönlich darüber denken, wie schwierig ich ihn finde in der Umsetzung und wie hart manche Worte klingen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du Willi heute ganz besonders segnest, dass du durch ihn sprichst und dass er die richtigen Worte findet. Amen.
Vielen Dank, Morena. Wir haben so ein bisschen schon mitbekommen, also wenn man die Texte so liest, eben habe ich gedacht, aha, Eigentlich bräuchte man gar nicht mehr viel dazu sagen, das spricht ja vieles für sich. Und jetzt habe ich trotzdem was vorbereitet und es wäre ja schade drum. Also, letzte Woche war ich in der Höhle des Löwen. Ich war in vielen Banken. Also da kommt man sich ja immer komisch, also ich komme mir immer ein bisschen komisch vor. Ich hatte da mehrere Anliegen. Ich dachte, jetzt gehe ich mal von einer Bank zur anderen. Und es war warm, ich hatte meine kurze Hose an und habe dann irgendwann festgestellt, mein T-Shirt ist auch nicht so ganz sauber mehr. Dann bin ich da reingekommen und das war spannend. Also gerade bei einer Bank, nein, ich sage keine Namen, bei einer Bank, da hatte ich richtig gemerkt, wie so der Scanner, ja, da kannst du hingehen. Also, da habe ich schon gedacht, ah ja, da stimmt mein Erscheinungsbild vielleicht ja gar nicht mit meinem Anliegen überein. Die wissen ja gar nicht, ob ich vielleicht eine Million da anlegen möchte oder so. Aber das hat gereicht, wie ich da reingemarschiert bin. So die Äußerlichkeiten. Ich habe gedacht, solche Schnösel. Also die ist, hat bei mir jetzt sowieso schon im Prinzip keine Chance mehr. Die Bank. Wie die da rumgelaufen sind, alle nur so schick und wahrscheinlich, naja, war ich das Gleiche, ne? Auch blöd. Zum Glück habe ich gedacht, ist das in der Gemeinde ganz anders. Zum Glück haben wir in der Gemeinde solche Probleme nicht. Ich hab solche Probleme. Ich habe früher als, ich habe ja 6 Geschwister und meine Eltern, die hatten, eins hatten sie immer, kein Geld. Und das Problem war, dass ich gemerkt habe, wie es anderen Kindern in meiner Klasse anders ging. Und ich hatte eine unheimliche Sehnsucht danach, auf derselben Stufe zu stehen. Ich habe mich schlechter gefühlt, definitiv. Und ich glaube auch, dass das mein Problem ist, gewesen ist oder immer noch ist. Und habe dann, als ich eine Ausbildung angefangen habe, damals mein ganzes Geld für Klamotten ausgegeben. Alles. Komplett. Nichts anderes. Alles. Ich musste das nachholen. Es waren auch nur Markenklamotten. Nur. Ausschließlich. Alles andere kam gar nicht in die Tüte. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich besser damit. Eigentlich hat sich nichts geändert, nur äußerlich. Das habe ich dann zum Glück überwunden, aber es war dann, das muss ich jetzt leider mal bekennen, so schlimm, dass ich auch schon angefangen habe, manchmal was zu klauen. Deshalb, weil ich diesen Druck so erlebt habe, dass ich gesagt habe, das halte ich nicht aus. Ich will dazugehören, obwohl es nur um Äußerlichkeiten ging. Das ist das Thema heute. Wir haben den Text gehört und dass das natürlich ein Text ist, das habe ich ganz am Anfang gesagt, man kann sich das ja alles im Internet anhören, Jakobus, der schreibt an Christen, an Menschen, die mit Jesus leben und gesagt haben, jawohl, ich gehöre zu Jesus und Jesus ist so wichtig in meinem Leben, dass ich alles ihm unterordne. Und denen schreibt er sowas ja nicht ohne Grund wahrscheinlich, die hatten da ein Problem. Und er sagt sehr deutlich, macht nicht das Ansehen der Leute zum Kriterium dafür, wie ihr mit ihnen umgeht. In der neuen Genfer Übersetzung, die haben wir hier auch gelesen, da steht oben drüber, in der Gemeinde ist kein Platz für Diskriminierungen. Ja, kann man sich gut vorstellen, dass das so ist und dass das so auch stimmt. Aber was das jetzt genau für uns unter Umständen bedeutet, dass wir keinen Unterschied machen zwischen sozialem Status, zwischen Rasse, zwischen Religion. Also wir als Christen diskriminieren gar nicht, nirgendwo. Aber das hat ja nicht hingehauen. Also Jakobus schreibt das ja nicht ohne Grund. Das scheint wirklich ein Problem gewesen zu sein. Und irgendwie fand ich das auch tröstlich. Diese tollen biblischen Gemeinden, die haben dieselben Probleme gehabt. Das ist doch irgendwie auch ganz schön, wenn man denkt, naja, das gab es damals genauso wie heute. Jakobus sagt zu diesem Umgang, der sich davon abhängig macht, wie Leute angezogen sind, was, ob die goldene Ringe an Fingern haben, ha, Silber, oder was für Autos die fahren, das ist nicht okay. Das darf euren Umgang mit diesen Personen überhaupt nicht beeinflussen. Man kann sich das gut vorstellen, hier bei uns ja auch, da kommen dann einfach Leute hier rein, jetzt mal an, eine unrealistische Situation, hier kommen Leute zu spät, mal angenommen, das wäre so. Und dann kommen die hier rein und hinten sind alle Plätze besetzt. Aber komischerweise sind die besten Plätze immer frei, neben dem Pastor vorne ist ein super Platz. Und dann ist der Begrüßungsdienst, hinten gab es damals auch schon, und er erkennt diesen Gast. Und der kommt rein im Anzug, hier steht noch Hugo Boss hier drauf genäht, nee, das macht man weg. Aber kommt rein, der hat Geld. Der ist eine Persönlichkeit, der geht auch aufrecht. Und dann wird er gleich abgefangen. Moment, ich geleite Sie zum Platz. Macht ihr doch so vom Begrüßungsteam, oder? Und dann darf der hier vorne sitzen, auf dem besten Platz. Alle haben es gesehen. Eine typische Situation unserer Gemeinde. Und die Frage ist ja, warum denn? Was motiviert denn den Begrüßungsdienst im Jahre 30 oder 60 nach Christi? Wahrscheinlich, naja, der spendet auch ordentlich. Wenn die Kollekte rumgeht, dann legt er mal gerade da 500 Denare rein oder sowas. 2000 Euro wären das heute, das ist nicht schlecht. Also das wäre natürlich was. Aber kurz danach kommt ein Armer rein, der Begrüßungsdienst hat sich gerade wieder hingesetzt, ist natürlich auch anstrengend gewesen, bis hier vorne zu laufen. Und dann kommt der Arme rein, oh, und ehrlich gesagt, der riecht. Also ich meine, und dann... Du kannst da kurz hinter der Infosäule kurz mal Halt machen und da stehen bleiben. Das siehst du ja auch ganz gut. Und naja gut, Stühle sind jetzt nicht da, aber du kannst dich auf den Boden setzen. Ist ja auch in Ordnung. So ähnlich ist das da gelaufen. Jeweils schildert Jakobus uns das so und sagt das dann. Und dann sagt er sehr deutlich, also das, wenn das so sein sollte, dann geht das überhaupt nicht. Also das dürft ihr überhaupt nicht machen. Das widerspricht den göttlichen Werten. Und wir haben es eben schon in dem Geburtstagsvers gehört, die Menschen sehen, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und bei dieser ganzen Geschichte, die ja Jakobus und ich jetzt hier gemeinsam konstruiert haben, die ist ja, erlaubt uns nicht einen einzigen Blick ins Herz dieser Menschen. Und euch wird es genauso gegangen sein wie mir, dass wir uns völlig getäuscht haben in Personen, die wir äußerlich ganz anders eingeschätzt hätten, als sie dann vielleicht später waren. Und Jakobus sagt, also wenn ihr so handelt, dann seid ihr im Prinzip wie so korrupte Richter. So Menschen, die ein Urteil sprechen, je nachdem, wer ihnen am meisten bietet. Und da sind wir uns auch einig, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht, das ist echt eine Schweinerei, wenn es solche Richter gibt. So seid ihr, wenn ihr so handelt, wenn ihr euch danach richtet. Nicht gerecht, nicht liebevoll und nicht barmherzig. Und dann scheint es da irgendwie ein Problem zu geben, die Gemeinde schien in Bedrängnis gewesen zu sein, wurde für angeklagt oder ein bisschen durch den Kakao gezogen oder noch Schlimmeres. Und das waren gerade diese Menschen, die Mächtigen, die Herrlichen, die Reichen. Die waren eigentlich das Übel der Gemeinde. Von denen wurden sie vors Gericht geschleppt und dann kommen sie in die Gemeinde und so geblendet vom Reichtum werden sie hier noch hofiert. Und Jakobus kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Wie absurd ist es, dass ihr gerade die auch noch hier hofiert. Aber wenn man versucht, das Ganze noch eine Ebene tiefer zu verstehen, warum handeln die denn so? Warum, falls wir an dieser Stelle irgendwo uns einklinken können in die Geschichte, warum handeln wir so? Ich glaube, dass wir in unserer Gemeinde diese Arm-Reich-Diskriminierung nicht haben. Das meine ich jetzt ernst, keinen Spaß. Das haben wir wirklich nicht. Es ist gut zu hören, mal so aus dem Bibeltext gelesen zu haben, aber wir haben dieses Problem nicht in unserer Gemeinde. Gut, da war einmal, vielleicht habe ich das Problem. Es gibt eine Sache, die will ich unter keinen Umständen erfahren. Von Siegfried. Der darf mir manche Sachen einfach nicht sagen. Ich möchte nicht wissen, wer von unserer Gemeinde wie viel spendet. Das möchte ich nicht wissen, weil ich Angst habe, dass das mein Verhalten beeinflussen könnte. Und ich glaube, es würde das. Und ich kann mir tausendmal sagen, nein, 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 nein. es würde mich beeinflussen. Und dann, da gab es mal jemanden bei uns in der Gemeinde, der sagte, doch, das ist aber auch gut, wenn du das weißt, weil die, die viel geben, die tragen ja auch die Gemeinde und mit denen solltest du auch mal reden und mal fragen, wie es ihnen geht und so. Habe ich gesagt, nee, das ist kein Witz, das ist wirklich so gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte das nicht wissen, eben aus diesen Gründen. Es würde etwas mit uns machen. Und diese Diskriminierung ist eigentlich gar nicht ein Geldproblem. Eigentlich können wir dieses Thema mal hinter uns lassen. Machen wir die nächste Folie bitte, Manuel. Vers 8, da kommt eigentlich der Kern der Geschichte raus. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Das ist der Kern dieses ganzen Abschnittes. Darum geht es eigentlich. Das königliche Gesetz, wie das hier beschrieben ist, das kommt aus dem Alten Testament. Wir haben es ja eben, es kommt aus dem 3. Mose 19, dieses Prinzip. Und Jesus greift das ja auch auf, indem er dann sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Frage ist einfach, nach welchen Kriterien lieben wir unsere Mitmenschen? Machen wir solche Unterschiede? Ja, machen wir. Wir lieben manche Personen, wir lieben manche Personengruppen in der Gemeinde mehr als andere. Ist doch auch normal. Manche haben ein höheres Ansehen als andere. Ist normal? Ist das normal? Oder sollte das vielleicht anders sein? Ich glaube, dass wir manche Probleme nicht haben. Dafür haben wir ja andere. Aber in vielen Gemeinden gibt es so einen Generationenkonflikt. Da gibt es dann die ältere Generation, die sagt, die Jungen, die wollen immer nur Sachen neu machen, verändern und die machen immer nur so und so und so und reißen einen Riesengraben. Aber der ist breitseitig, auf der anderen Seite, die Alten, die bewegen sich gar nicht, die müssen uns mal verstehen, wir interessieren die gar nicht. Und plötzlich hat man so eine Diskriminierung mitten in der Gemeinde. Also das erlebe ich zum Glück hier nicht. Aber vielleicht gibt es sie an anderer Stelle. Vielleicht gibt es die in Frömmigkeitsstilen. Das ist ja etwas, was ich sehr genieße. Manche stehen auf bei uns, wenn wir so einen Anbetungsteil haben, manche bleiben sitzen. Und dann sage ich immer, das finde ich eine ganz große Stärke unserer Gemeinde. Da habe ich noch nie ein schlechtes Wort, weder von der einen noch auf der anderen Seite gehört. Aber vielleicht habe ich es nur nicht gehört. Vielleicht ist das ja so, die Frommen, die sind wieder was Besseres, Haben die überhaupt noch die Füße auf dem Boden oder schweben die auch? Und umgekehrt? Naja, die kennen Jesus noch nicht richtig, sonst würden die doch nicht sitzen bleiben. Und schon hätte man eine Diskriminierung. Nicht arm-reich, aber es geht in dieselbe Richtung. Oder vielleicht, wir haben einen großen Schatz, wir haben hier Menschen aus anderen Ländern in unserer Gemeinde, wir haben eine Arbeit mit Arabern und Persern und Chinesen kommen hier auch noch. Manchmal haben wir sogar Brasilianer unter uns. Und ganz schnell merkt man, die Deutschen sind manchmal anders als andere. Und das kann zu so einer Diskriminierung führen. Ich habe das noch nicht so offen erlebt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Die Bibel sagt an dieser Stelle sehr klar, macht keinen Unterschied. Begegnet allen mit Liebe, Barmherzigkeit und Respekt. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst bedeutet, liebe alle wie dich selbst, ohne Unterschied. Und Jesus hat das ja sogar noch auf die Spitze getrieben und hat gesagt, liebe sogar den Fremden und lieb sogar noch eine Stufe höher deinen Feind. Und plötzlich merken wir, mein Freund und mein Feind, die stehen auf einer Ebene, beide lieben. Das ist nicht unbedingt das, was wir so gerne tun, aber das ist der Wille Gottes. Das ist das, was wir tun sollen. So sollen wir leben. Wenn ihr schon mal wieder überlegt, Gott, was möchtest du? So sollst du leben. Große Augen. Aber wie soll das gehen? Ich habe vorher, bevor ich das sagen möchte, habe ich gedacht, warum überhaupt? Warum sollte ich ein Interesse daran haben, das zu wollen? Und da bin ich wieder bei den Richtern. Ich glaube, das Problem ist, ich möchte von anderen so gesehen werden, wie ich bin. Ich persönlich möchte so behandelt werden, dass die Leute gerecht behandelt werden. Es ist ein doofes Gefühl, wenn man gemobbt wird oder ungerecht behandelt wird. Und ich möchte so behandelt werden. Aber ich kann das nur erwarten und verlangen, wenn ich auch so mit den Menschen umgehe. Das ist gar nicht so besonders biblisch-christlich oder sonst irgendwas, ein normales menschliches Prinzip. Und es gibt dazu viele Sprichwörter. Und in der Bibel wissen wir, dass wir nicht hingehen sollen. Wer hat das Recht, andere Menschen zu be- oder verurteilen? Doch nur der, der den wirklich kennt und auch den ganzen Sachverhalt kennt, da kann ich mich doch nicht hinstellen und behaupten, ich wäre diese Person, die das Recht hat, andere zu verurteilen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein und dann fallen die Steine alle auf den Boden, weil niemand mehr da ist. Also wie können wir so leben? Neben vielen Schwächen, die ich habe, ich irgendwie manchmal denke ich, ihr wisst das sowieso schon alles, ich bin so neugierig. Ich bin schrecklich neugierig und ich hätte gerne gewusst, was ihr eben, als ich gesagt habe, dass ihr so große Augen habt, als ihr gesagt habt, so sollt ihr leben, was ihr da gedacht habt. Ah ja, das kenne ich ja schon. Jetzt heißt es wieder mehr anstrengen. Jetzt heißt es wieder, oh Mann, ich brauche einen guten Vorsatz. Das schaffe ich nicht. Ach, das habe ich. Ich weiß doch, dass es richtig ist. Mensch, meinst du, ich weiß das nicht, dass ich andere liebevoller behandeln sollte? Natürlich. Gute Vorsätze. Ich reiß mich zusammen, um Gott zu fallen, um das zu tun, was er möchte. Und wir alle wissen schon jetzt, dass das nicht klappt. Nicht dauerhaft klappt, oder? Ich glaube, wenn hier einer wäre, der dem widerspricht, der würde einen donnernden Applaus bekommen. Und dann geht das so ein bisschen nach dem Motto, ey, ich mag dich nicht, das sage ich nicht, aber ich liebe dich. Und wisst ihr, wohin das führt? Die absolute Heuchelei. Es führt so in die Heuchelei, wenn in der Gemeinde Menschen da sind, die ich nicht mag und dann tue ich so und sage es auch noch, ach, ich liebe dich so, Bruder, Schwester. Das könnte man auch als Religion bezeichnen. Religion ist immer der Versuch, des Menschen zu Gott zu kommen oder so zu werden wie Gott. Aber ohne Herz und Überzeugung muss das in die Heuchelei führen und führt todsicher in die Heuchelei. Aber es ist nicht die christliche Antwort auf diese Frage, wie können wir so leben? Und Jakobus schlägt zwei Dinge vor. Der erste Weg, du brauchst, um so zu leben, wie Gott es möchte, die korrekte Sicht auf Jesus. Du brauchst die korrekte Sicht auf Jesus. Wir müssen verstehen, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, im ersten Vers, Manuel, da steht nicht einfach nur, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn. Da hätten wir nichts vermisst, wenn das nur da stehen würde, oder? Ja, Halleluja, tun wir. Aber Jakobus hielt das für nötig, hier noch was dran zu hängen. Dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. So beginnt Jakobus den ganzen Abschnitt und ich glaube, dass das kein Zufall ist. Er schreibt hier an Christen, die auf diese Dinge fixiert waren. Macht und Herrlichkeit, die waren bedeutend für sie und danach haben sie gestrebt. Sie meinten natürlich an dieser Stelle nicht unbedingt das, was Jakobus hier meint, sondern diese Macht und Herrlichkeit, die sie sehen konnten bei anderen Menschen. Das hat sie beeindruckt. Und Jakobus lenkt den Blick gleich in diesem ersten Vers auf die Macht und Herrlichkeit, die bei Jesus liegt. Wenn ihr mal wissen wollt, liebe Gemeinden im Jerusalemer Umland, was wirklich Herrlichkeit und Macht ist, dann guckt mal auf Jesus. Dann schaut mal dahin. Aber die Macht und Herrlichkeit, die wir hier auf Erde sehen, die ist uns näher, oder? Die ist greifbarer, die ist beeindruckender, die ist verlockender, wenn wir ganz ehrlich sind. In Hebräer 1, Vers 3 steht, Jesus, also er, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wenn ihr die Herrlichkeit Gottes anschauen wollt, dann schaut auf Jesus, dann seht ihr die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes im Blick auf Jesus. Je mehr wir diese Herrlichkeit anschauen, das ist ein Prinzip, glaube ich, je mehr wir auf Jesus schauen, desto weniger wird die Herrlichkeit auf dieser Erde uns blenden können. Wir brauchen die korrekte Sicht auf Jesus. Er, der alle Herrlichkeit hatte, der der Herrlichste unter den Herrlichen war, der der Reichste der Reichen, der der Mächtigste der Mächtigen war, der hat das aufgegeben, damit wir die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben können. Ich habe einen kleinen Test für euch und ich möchte euch bitten, dass ihr da mitmacht. Und zwar, dass ihr die Augen schließt. Das ist nicht so schwer. Schwierig wird es höchstens, nicht einzuschlafen. Also, ich möchte, dass ihr die Augen schließt und euch vorstellt, eine Person, die ihr wirklich nicht gut leiden könnt. Augen schließen bedeutet zumachen. So. Habt ihr eine Person, mit der ihr vielleicht akut auch gerade Probleme habt? Eine Person, die ihr nicht mögt, die euch ungerecht behandelt, nicht liebevoll zu euch ist, jemand, der wirklich nicht zu lieben ist. Für diese Person hat Jesus sich entschieden. Diese Person, die ihr jetzt seht, ist eine Person, für die Jesus gestorben ist. Nur für diese eine Person hätte er sogar umgefallen, sich ans Kreuz schlagen lassen. Nur für diese Person, die ihr seht, und nur für diese Person hat er den Weg zu Gott freigemacht. Das hat Jesus getan. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Ist euch bewusst, wer diese Person ist? Das ist nicht ein Feind, eine ungeliebte Person, sondern diese Person ist ein Mensch, zu dem Gott sagt, das ist ein Geliebter. Mein Geliebter oder meine Geliebte. Die Antwort auf die Frage, wie werde ich liebevoller oder gerechter, heißt nicht, streng dich mehr an, sondern versuch mehr zu verstehen, wer Jesus wirklich war und was er getan hat. Bekomme den korrekten Blick auf ihn und konzentriere dich auf ihn, auf seine Herrlichkeit und seine Liebe. Das ist der erste Schlüssel. Und der zweite heißt, wir brauchen einen korrekten Blick auf uns selbst. Wir müssen verstehen, wer wir in Gottes Augen sind, damit wir so handeln können, wie er das möchte. Kennt ihr Madita? Madita von Astrid Lindgren. Es ist ein junges Mädchen, ich weiß nicht, wie alt die ist, vielleicht 7, 8, 9, so um den Dreh. Die hat in einem Buch oder in einem Film, ich weiß nicht, wo ihr es habt, wir haben beides, sagt sie, mit mir ist das komisch. Ich kann so viel. Lotta, oh, Lotta. Aber Astrid Lindgren war richtig. Mit mir ist es komisch, ich kann so viel. Wenn ich es mir recht überlege, kann ich eigentlich alles. Selbstbewusstes Mädchen. Vielleicht ein bisschen zu viel, oder? Natürlich kann sie nicht alles. Ist allen klar. Ich glaube, wir Eltern sind uns nicht bewusst, was wir manchmal unseren Kindern mitgeben oder nicht mitgeben. Warum sind denn manche Menschen bis ins hohe Alter davon tief beeindruckt, und zwar im Positiven und im Negativen, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben, weil das Eindruck hinterlässt, was ihre Eltern tun. Und da geht es auch auf diesen Blick, wer bin ich? Was ist meine Identität? Es ist wichtig für die Kinder, dass sie wissen, ich bin geliebt, ich bin gewollt und nicht enden in einem, ich bin nichts, ich kann nichts. Katastrophe. Und wenn ich als Christ nicht weiß, dass ich von Gott geliebt bin, oh, alter Hut, ne? Schon tausendmal gehört. Aber verstanden? Bin ich geliebt von Jesus, vom Gott? Und ich habe meine Identität bei ihm. Ich gehöre zu ihm. Wenn ich das nicht begreife, dann werde ich nicht liebevoller und gerechter mit anderen Menschen umgehen können. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jakobus sagt eigentlich mit diesem Abschnitt sehr deutlich, das Sein kommt vor dem Tun. nicht ich tue irgendetwas und dann bin ich für Gott etwas, sondern ich bin für Gott etwas. Und in dem Erfahren und Annehmen und Erleben tue ich Dinge, aber immer nur in dieser Reihenfolge. Wenn ich so leben soll, gerechter, liebevoller, frei von Äußerlichkeiten, dann muss ich mich nicht mehr anstrengen, sondern dann muss ich mir bewusst werden, wer ich in und bei Gott bin. Wir müssen verstehen, dass unsere Identität bei ihm liegt. Woran kann ich das merken? Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, das hört sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv an, dass ich merke, ich muss nicht mehr suchen, ich muss nicht mehr rumrennen, sondern ich kann Ruhe, ich kann einen Standpunkt finden bei Gott. Angekommen sein. Meine Identität liegt bei Gott, heißt, ich bin jetzt hier, bei dir. Ich muss mich nicht mehr nach den anderen Angeboten ausstrecken. Sie verlieren an Glanz und Herrlichkeit, wenn ich bei dir bin. Eigentlich wollte ich unseren Sonnenschirm mitnehmen, aber dann war es mir das zu viel. Wenn ich unter diesem Schirm stehe, das könnt ihr euch gut vorstellen, oder? Wenn ich bei Gott bin, dann werden die anderen Sachen drumherum für mich nicht mehr attraktiv, so attraktiv sein, wie sie vielleicht sind, wenn ich neben dem Schirm stehe. Wenn Gott eingereiht ist in die Angebote dieser Welt. Wenn ich begreife, ich bin gerettet aus Gnade, obwohl ich Sünder bin, jemand, der sich von Gott getrennt hat. Wenn ich das begreife, dann lege ich meine Identität fest bei ihm. Ich mache sie fest am Kreuz, an Christus. Heute wollen wir Abendmahl feiern. Und wenn wir Abendmahl feiern, dann kommen wir genau hier vorne hin, ans Kreuz. Das ist ja nicht nur willkürlich, weil wir das so gerne so mögen, sondern es hat einen symbolischen Charakter. Ich mache mich auf, aus welcher Reihe auch immer, von den schlechten Plätzen hinten oder vom besten hier vorne. Ich mache mich auf und gehe zum Kreuz. Weil ich merke, dass da ein Mangel in mir ist, den ich alleine nicht hinkriege. Weil ich eine Stärkung für mein Leben in dieser Welt, im Alltag, in der Gemeinde brauche, die ich alleine nicht habe, weil ich Hilfe brauche und bei Christus bekomme. Heute würde ich mir wünschen, dass ihr diesen Sonntag nicht einfach so vorüberstreifen lasst, sondern dass ihr begreift, was Christus für euch getan hat und was er sein möchte. Ein Standpunkt, das ging ja, du hast es eben noch gesagt, ganz am Anfang schon, dass ihr standhaft werdet. Und standhaft werdet nicht irgendwo, sondern bei Christus. Hier liegt meine Identität, am Kreuz. Und dann haut mich nicht mehr alles um. Und dann begreife ich, wie Christus auf die Menschen schaut und mit ihnen umgeht. Und das wird auf mich abfärben. Aber nicht durch Anstrengung, sondern im Zugehen, im Hingehen zu Christus.